Frauke, das Thema KI und Jobs und Beruf und so weiter, das ist ja ein ganz heißes Eisen. Ich merke es immer wieder, wenn wir mit Firmen sprechen, dass sich jeder natürlich um diese Frage drückt, naja, nimmt denn die KI-Jobs weg oder nicht? Und es gibt da ganz irre Studien von, wenn du mal zurückschaust, die KI wird alles kannibalisieren, hinzu, naja, in netto wird dann doch eigentlich noch mehr draus. Wie kann man sich denn an dieses Thema annähern, KI und Jobs?
Also ich bin ja Akademikerin und frage bei sowas dann gern Experten oder Expertinnen und habe deswegen auch jemanden mitgebracht für uns hier, der sich damit im Detail beschäftigt. Ich habe vor 2 Wochen Sabine Pfeiffer kennengelernt. Die ist Soziologin an der Uni in Nürnberg und geht genau da rein, die Kombination Technik, Arbeit und Gesellschaft. Was ich da spannend finde, ist, dass sie das ganz anders macht als ich. Also ich arbeite ja mit großen Daten und Statistiken und sie geht da rein qualitativ in die Firmen, guckt den Leuten auf die Finger, was da passiert, um nämlich genau die Frage zu beantworten, Christoph, die du gerade gestellt hast. Was passiert da tatsächlich und nimmt die KI die Arbeit weg oder schafft sie gar?
Ich vermute mal, wir werden auf 2 große Narrative aufstoßen. Das amerikanische Westküsten-Narrativ, sage ich es mal so, dass er sagt, die KI wird in wenigen Jahren alles können. Und das deutsche, eher konservative Narrativ, naja, kann das wirklich was? Wie müssen wir uns das schützen? Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Denn diese Frage, die muss sich wirklich jeder heute stellen, der selber in einem Unternehmen arbeitet, Unternehmer ist oder Angestellter ist. Denn die Frage, was passiert denn da eigentlich mit meiner Arbeit? Wie kann ich das nutzen? Und woran müssen wir aber auch noch arbeiten, wenn KI und Menschen zusammenarbeiten wollen? Das ist eine ganz drängende und dringende Frage. Dann hören wir mal rein bei Sabine Pfeiffer. Die Digitalisierung und die Arbeitswelt. Das ist das neue Dream Team. Aber was genau passiert da? Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir heute im Podcast bei uns bei DigDeep Sabine Pfeiffer bei uns begrüßen dürfen. Guten Morgen, Frau Pfeiffer.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Sabine, super, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu reden.
Ja, das muss irgendwie gehen, auch wenn der Kalender eigentlich zu voll ist.
Ja, jetzt bräuchte man ja eigentlich digitale Tools, um den Kalender wieder freizukriegen oder Dinge zu automatisieren. Frau Pfeiffer, was machen Sie denn, wenn wir über Digitalisierung in einem Unternehmen sprechen? Was passiert da zurzeit?
Ja, unterschiedliches und ich würde mal sagen, es passiert mehr narrativ, wie wir das in der Soziologie nennen würden, also mehr Gerede als echtes Doing. In vielen Unternehmen, wo wir Prozesse von KI-Einführung begleiten, schafft man es, wenn man Glück hat, bis zum Proof of Concept. Man hat irgendwie gezeigt, für eine bestimmte Anwendung im Unternehmen funktioniert es grundsätzlich. Und dann hört es auch wieder auf, weil dann das Kleinarbeiten, bis es robust, so robust es eben geht mit KI, funktioniert, das ist meistens vorher nicht eingepreist und ist aufwendig. Und dann lässt man auch die Projekte auch wieder liegen. Also da wird viel Geld verbrannt an vielen Stellen. Das ist so das eine, was wir beobachten. Das andere ist natürlich, dass Menschen das KI im Unternehmen nutzen ohne Wissen des Arbeitgebers, also oder ohne offizielle Einführung. Und ja, da hilft es manchmal, aber wir sehen natürlich auch, gibt ja auch spannende Studien dazu mittlerweile, dass das Gefühl von das bringt mir richtig viel Zeitersparnis und die reale Zeitersparnis, die da wirklich hinten rauskommt, dann doch oft ziemlich auseinanderklafft.
Heute möchte ich euch Clockedo vorstellen, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, mit Clockedo erfasst ihr Zeiten mobil, per App oder online im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So habt ihr jederzeit den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten produktiver, die Planung wird klarer und Abrechnungen stimmen auf den Punkt. Statt Excel-Chaos gibt Struktur und Transparenz die Basis für digitale Professionalität und faire Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen setzen schon auf Clockedo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code DICKDEEP25 erhaltet ihr nach Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockadoo.com/dickdeep. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Das ist ja ganz spannend. Also die MIT-Studie ist ja durch die Presse gegangen, auch durch die Unternehmen. Die ist jetzt ungefähr 1,5 Monate, 2 Monate alt. Und die sagte zwei ganz spannende Dinge. Also auf der einen Seite, fast jeder nutzt irgendwie ChatGPT und meistens sowieso halb legal oder illegal am Arbeitsplatz mit den Daten des Arbeitgebers und nutzt das für seine E-Mails. Und auf der anderen Seite alles, was die Unternehmen selber dann voranbringen wollen, wo sie Prozesse automatisieren wollen und so weiter, ist in einem ganz, ganz kleinen Bereich nur erfolgreich. Wie kann man sich denn das erklären? Was passiert denn da?
Ja, ich glaube, dass man, also das eine ist natürlich diese individuelle Nutzung, ob offiziell oder nicht offiziell, sei mal dahingestellt, die ist ja sozusagen, die Barriere, das zu tun, ist ja gering, ne? Weil ich auf einmal mit, also ich kann es einfach nutzen, ich kann mit der KI reden, wie mit einem nicht besonders schlauen und gerade erst bei mir angekommenen Praktikanten, dem ich so alles noch dazu erklären muss, wie ich es gerne hätte und warum ich es so hätte und nicht anders. Und dann versteht das trotzdem nicht immer. Da ist ja die Hürde gering, das einfach zu tun und auszuprobieren. Während natürlich Prozesse im Unternehmen, die ja auf die man sich dann vielleicht auch verlassen können muss, weil da wiederum Entscheidungen dranhängen, die Geld kosten oder die am Ende vielleicht nicht revidierbar sind, wenn man mal in eine Ecke weitergegangen ist, weil es die KI so empfohlen hat. Da muss man natürlich ein bisschen genauer drauf schauen. Und wenn man das ordentlich macht, merkt man ziemlich schnell, eigentlich brauchen wir noch Prozesse drumherum. Also was ist denn, wenn die Beschäftigten eine andere Einschätzung haben als die KI? Ne, wer entscheidet denn dann? Also wie sind denn da, ne, wenn nur Menschen in der Organisation beteiligt sind, löst dieses Problem die Hierarchie? Oder halt eben definierte Prozesse. In dem Fall ist es eben nicht so klar. Und wenn man das alles mitgestalten will, berücksichtigen will, dann wird die Sache groß und aufwendig. Und dann ist eben nicht immer klar, ob es hinten sich rechnet sozusagen. Das ist so das eine Problem, was wir in unserer Forschung immer wieder sehen. Ein anderes Problem ist, dass wir häufig sehen, dass die ganzen IT-Tools, die in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren angeschafft wurden und von denen ja viele auch noch da sind, also vielleicht nicht die 30 Jahre alt, bei Banken schon, gibt es das durchaus auch noch. Ne? Aber ja, 10, 20 Jahre bei ERP-Systemen ist ein ganz normaler Zeitraum eigentlich. Oft sind die Tools schon nicht so genutzt worden, wie sie vorgesehen waren. Ne? Die Datengrundlagen sind oft nicht sauber, man hat die Potenziale all der Digitalisierungsschritte vorher nicht wirklich genutzt. Das heißt, da ist viel, viel aufgelaufen an nicht gut implementierten. Und wenn ich da jetzt einfach die KI oben drauf schmeiß, habe ich möglicherweise noch größere Probleme. Und wenn ich das aber alles aufräumen will, was so in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eben nicht ordentlich gemacht wurde, dann wird jedes kleine Projekt zu einem Megaprojekt, was keiner bezahlen will oder wo dann auch ziemlich schnell klar ist, da hat dann das KI-Team im Unternehmen auch gar keinen Bock drauf und die Data Scientists verlieren nach 2 Wochen auch ihre Lust. Ne? Also das ist so, da glaube ich, schlummern viele, viele Produktivitätsfallen der KI, wo auch nicht so klar ist, wie man die eigentlich aufarbeiten will, weil da muss man richtig Geld in die Hand nehmen und erstmal für das Alte sozusagen und gar nicht für das Neue, was fancy ist und mit dem sich Führungskräfte vielleicht auch ein bisschen schmücken können. Mit dem anderen, ja, kann man sich gerade nicht so schmücken, nicht so fancy.
Sabine, du hast ganz viele Stichworte genannt. Bei einem möchte ich gerne mal reinspringen in also das Aufarbeiten dieser Legacy-Systeme. Hast du, ihr seid ja in eurer Forschung in ganz verschiedenen Industriebereichen. Hast du irgendwo ein Beispiel, ein Positivbeispiel, wo das funktioniert hat? Also wo man mit dem Legacy-Systemen einen Weg gefunden hat, gut umzugehen oder sie ganz abzuschaffen? Und was hat da funktioniert? Warum hat es funktioniert?
Ja, also so richtig gutes Beispiel, glaube ich, haben wir, muss ich jetzt mal kurz überlegen, aber in unserer aktuellen Forschung gibt es eigentlich erschreckenderweise, würde ich sagen, nur Beispiele, wo man in dem Moment, wo man realisiert, wie groß diese Legacy Schulden sind, die sich da aufgebaut haben, oder indem man anfängt, es zu ahnen. So richtig weiß man es ja erst, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ganz schnell die Projekte einfach still und heimlich, leise getötet werden sozusagen, weil das heiße Eisen niemand wirklich anfassen will. Insofern, ich kann immer nur Beispiele erzählen, die für kleine einzelne Anwendungen, also wo jetzt eben nicht so ein Rattenschwanz dran hängt, immer dann ganz gut funktioniert haben, wenn die Beschäftigten aus dem Bereich, um den es da geht, von Anfang an mit einbezogen wurden. Das ist ja auch was wir oft sehen, dass, ne, die Data Scientists, die KI-Leute denken, wir sind ja die Fachleute, und die Führungsleute denken auch, das müssen die machen. Und die Beschäftigten in dem Bereich, ganz egal, wo das ist, ob das jetzt im Controlling ist, in der Beschaffung, in der Produktion, im Qualitätsmanagement, egal, denen schreibt man ja erstmal zu, dass sie sich nicht auskennen. Möglicherweise kennen sie sich nicht aus, auf welcher KI-Plattform man Open-Source-Algorithmen kriegt. Ja, müssen sie auch nicht, aber sie kennen sich halt in dem Kontext aus. Und der ist natürlich immer entscheidend. Wenn ich die KI zu einer guten KI für diesen Kontext machen will, brauche ich die Fachleute, die diesen Kontext kennen. Und wenn die gar nicht oder zu spät einbezogen werden, ist das eigentlich Garantie dafür, dass das Projekt nicht erfolgreich zum Ende geführt werden kann.
Jetzt ist es ja ein Change-Projekt am Herzen, also an allem eigentlich, denn es gibt ja, anders als in früheren Veränderungsprozessen, wie zum Beispiel der Einführung von CAD-Tools, ja, da war das eine sehr klare Tätigkeit. Ein Mensch hat das vorher mit dem Zeichenbrett gemacht und hat dann einen Computer bekommen und dann ist er immer mächtiger geworden. Jetzt passiert ja deutlich mehr. Zum einen in fast allen Bereichen, Sie haben ja schon angesprochen, ob das jetzt Controlling oder die anderen transaktionsbasierten Prozesse sind, also wo sehr viele Informationen den Schreibtisch wechseln, aber auch eben in Bereichen, wo es um sehr viel Wissen geht. Und da passiert was Interessantes, weil ja nicht nur das Tool sich verändert, sondern auch das Wissen selber irgendwo anders herkommt. Also es geht ja nicht darum, dass die Menschen nur schneller arbeiten, besser arbeiten können, sondern auch durchaus um die Frage, brauche ich diesen Menschen denn überhaupt noch? Kann man denn diesen Konflikt überhaupt heute schon so genau greifen, und beinhaltet er nicht auch, dass eben die Beteiligten häufig eben auch die Betroffenen sind?
Das stimmt, aber ich würde mal sagen, in vielen Branchen ist das ja grundsätzlich gar keine neue Erfahrung. Also mal exemplarisch die Automobilindustrie, auch ohne jetzt, dass da für einen speziellen Fall in der Produktion unbedingt neue Technik ums Eck kommt, gibt es da einfach es muss halt immer kostengünstiger werden, regelmäßig Aufträge an die Leute selber, zu sagen, jetzt seid ihr 12 in der Frühschicht, überlegt mal, wie das auch mit 8 Leuten geht. Ja, und das funktioniert dann gut, wenn die Leute wissen, okay, am Ende sind wir vielleicht nicht 8, weil das sind ja meistens dann schon hochautomatisierte Prozesse. Irgendwo gibt es auch physische Grenzen der Automatisierung, die man vielleicht dann nicht mehr reißen kann. Aber sagen wir mal, die reduzieren von 12 auf 10, dann sind natürlich die 2 Personen nicht weg, sondern sind halt vielleicht die 2 Stationen weg, jetzt, wenn man sich zum Beispiel eine hybride Montage vorstellt. Und die Leute behalten natürlich ihren Job und werden woanders eingesetzt oder können sich weiter qualifizieren. Dann ist es natürlich kein Problem, dass die Leute auch bereit sind, bei der Automatisierung von sich selbst sozusagen mitzumachen. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass selten Automatisierung, ob das andere Arten sind oder ob das KI ist, jetzt wirklich auf das ganze Tätigkeitsbündel eines Arbeitsplatzes zielt, sondern oft ja nur Facetten davon. Und die hoffnungsvolle Geschichte ist ja immer, dass die Leute endlich den Quatsch loswerden, wo sie selber sagen, eigentlich hält mich das von meiner eigentlichen Arbeit ab. Und das ist übrigens ja auch was wir an so vielen Stellen in unserer Forschung seit ewigen Zeiten immer wieder sehen, dass man hat ja immer Leute abgeschafft, nicht immer nur aus technischen Gründen, sondern meistens erstmal rein aus ökonomischen, und dann hat man gezählt und gesagt, okay, in dem Bereich müssen 10% weg in den nächsten 2 Jahren. Liebe Führungskräfte, lasst euch mal was einfallen. Und aus solchen Gründen sind zum Beispiel, wenn man ins Engineering schaut oder auch in größere IT-Entwicklungsteams, wo es früher sowas gab wie Projektassistenz, die irgendwie das ganze Admin mitorganisiert haben, die sind irgendwann weg gewesen, die gab es irgendwann nicht mehr. Aber die Tätigkeiten waren ja meistens nicht weg. Da hat man ja nicht gesagt, wir automatisieren das erst, diese administrativen Tätigkeiten, damit wir Leute loswerden, sondern man hat erst entschieden, irgendwie muss es auch mit weniger Leuten gehen. Naja, und dann sind diese Tätigkeiten bei den Leuten gelandet, die eigentlich entwickeln sollen und auch dafür deutlich besser bezahlt werden im Normalfall als vorher die Projektassistenz. Das nervt die Leute und da hätte man natürlich auch ohne KI schon lang was dran ändern können, wenn man gewollt hätte und wenn man den Leuten zugehört hätte. Und wenn da KI tatsächlich jetzt das Tool ist, mit dem das endlich gelingt, wäre, glaube ich, viel gewonnen, vor allem was die Motivation der Leute in diesen Bereichen angeht.
Jetzt haben wir eine sehr typisch deutsche Gesprächsführung hinbekommen. Wir sind erstmal über die Probleme und was wird alles abgeschafft und wer wird bedroht und so weiter gesprochen. Und jetzt finde ich es ganz spannend, dass wir jetzt erstmal aber auch auf den Punkt kommen, diese KI gibt uns ja Superkräfte. Ja, und wirklich fast im Wortsinne. Denn wir können fast jede Tätigkeit nun uns aneignen. Wir können ganz viel automatisieren. Was ist denn das, was Sie am meisten begeistert hat? Sie haben ja selber einen Hintergrund auch im Maschinenbau, beziehungsweise also wirklich am Produkt im Maschinenraum. Ja. Wenn Sie mal so zurückschauen, diese Reise mit generativer KI ist ja erst gerade mal 3 Jahre alt. Also wir sind jetzt im November 2025. Vor genau 3 Jahren kam ChatGPT so nicht auf die Welt, aber zumindest mal in die Presse in einem größeren Maße. Was hat Sie am meisten begeistert und was fasziniert Sie an diesem ganzen Thema denn so?
Ja, vielleicht bin ich da sehr deutsch. Ich bin immer wieder genervt von KI, muss ich sagen. Also jetzt in meiner eigenen Nutzung, ne, weil ich dann halt doch immer wieder feststelle, ja, da ist viel Schönes dabei. Und immer in dem Moment, wo ich mir denke, ah ja, das kann ich jetzt wirklich mal delegieren, ist dann halt mittendrin ein krasser Fehler, der mir deswegen auffällt, weil ich mich in meinem Forschungsfeld auskenne, mir aber schon nicht mehr auffallen würde, wenn ich mich, was man da privat mal macht, mit irgendwelchen Themen versucht, schlau zu machen. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade im Bekanntenkreis jemand, der überlegt, ob er in etwas fortgeschrittenem Alter noch in die private Krankenkasse wechseln sollte. Hat sich da erstmal von ChatGPT beraten lassen. Wow, da war so viel Falsches dabei. Aber es klang alles total plausibel und nachvollziehbar, so dass man erst dachte, oh, da habe ich als, ne, so einen richtig neutralen Berater, eben nicht so einen Versicherungsfritzen, der mir gleich irgendwas verkaufen will, sondern kann ich mich jetzt schlau machen. Da ist dann halt doch, wenn man sich nicht auskennt in dem Feld, merkt man das eben auch nicht. Und das, finde ich, ist das auch jetzt forschungsmäßig Spannende, dass wir eigentlich das erste Mal mit einer Technik zu tun haben, die jetzt auch in hochspezialisierten Bereichen mir suggeriert, dass das alles stimmt. Aber es stimmt halt nicht immer alles. Ne, während wir sonst, Sie haben vorhin von CAD gesprochen, das habe ich von den 80ern an mitbekommen, als das noch mit mittlerer Datentechnik lief. Da hat man bei der Einführung auch viele Fehler gemacht und hat oft erstmal genauso weiter konstruiert wie vorher am Zeichenbrett, hat also das Potenzial der Technik gar nicht genutzt. Aber man konnte sich dann darauf verlassen, dass da kein Quatsch passiert. Ne? Also vielleicht gibt es irgendwo einen Bug, aber den kennt man dann, mit dem kann man umgehen. Aber man kann sich an sich verlassen, was man jetzt im Maschinenbau zum Beispiel auch tun muss, dass das Ding wirklich auf, ja, auf den Müh, auf das Müh rechnet, korrekt. Und jetzt haben wir eigentlich das erste Mal eine Technik, die mir eigentlich immer suggeriert, dass das alles super richtig ist, was da herkommt, aber eben im Detail oft krass falsch sein kann. Und wenn ich mich da nicht richtig auskenne und da vielleicht unter Zeitdruck bin und es dann nicht so ganz genau nochmal anschaue, sondern Copy and Paste mache und das gleiche in mein Konzept und zack an den Kunden.
Was auch immer ganz lustig ist, wenn ich dann die KI darauf hinweise, dass es ja vielleicht falsch sein könnte oder ich weiß, dass es nicht passt, dann ist es ganz reumütig und erzählt auf einmal. Also ich würde sagen, die KI imitiert uns Menschen doch ziemlich gut, manchmal vielleicht zu gut in unserem Verhalten.
Sabine, du hattest neulich ein interessantes Beispiel von Ärzten, die im ich glaube, das Beispiel war um die Darmspiegelungen herum, wo du sagtest, da gibt es einen großen Unterschied in der Nutzung für Diagnose Und für Therapievorschläge. Also gleicher Arzt, gleiche
Nee,
KI-Anwendung,
ja,
aber
waren zwei
unterschiedliche
verschiedene
Konsens.
Fälle. Das eine ist tatsächlich ein Projekt, das im Rahmen von unserem großen DFG-Forschungsschwerpunkt von anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht wird im Bereich Darmspiegelung, wo die also wirklich mit dabei sind bei der Darmspiegelung. Und die ist KI unterstützt, aber die Ärztinnen und Ärzte können die auch ausschalten, was sie oft machen. Warum? Weil die KI sozusagen völlig übergenau ist und sozusagen vereinfacht gesagt, jedes Pixel, was irgendwie ein bisschen komisch ist, sofort als ein Polypen oder eine Vorstufe eines Polypen und damit als Vorstufe von möglicherweise Darmkrebs schon initiiert und oder identifiziert und damit die Ärztinnen und Ärzte eigentlich ständig erst wenigstens sagen müssen, habe ich gesehen, aber sehe ich anders? Noch können sie das entscheiden selber. Man weiß ja nicht, wie lange das so sein wird. Das heißt, da ist die KI gerade völlig überempfindlich, macht dadurch die Untersuchung sehr viel länger. Deswegen schalten die dir dann oft zwischendrin entnervt komplett ab, weil sie sagen, ach, ne, die sieht da schon was, was noch gar nicht zu sehen ist und was überhaupt, wenn vielleicht in 10 Jahren bei der nächsten Darmspiegelung vielleicht ein Polyp geworden ist, vielleicht aber auch nicht. Also weit weg von, da muss man irgendwas tun. Jetzt ahnt man aber natürlich schon in so einem Kontext, dass wenn man aber, weiß ich nicht, in einer spezialisierten Praxis oder Klinik ist, die auch große Gerätschaften angeschafft hat, die sich amortisieren müssen, dass man vielleicht doch so eine kleine Neigung hat, auf einmal nicht nur medizinisch zu entscheiden, sondern zu sagen, ach ja, wenn die KI sagt, da ist doch schon was, machen wir mal vorsichtshalber doch gleich schon mal eine OP oder eine, was auch immer. Also das war der eine Fall. Da haben sich die Untersuchungszeiten extrem verlängert durch die KI und sind sozusagen deswegen nicht besser geworden. Also es gibt jetzt nicht schon, dass man sagt, okay, jetzt kann man sagen, das ist vielleicht auch noch Übergangsstadium, ne, kann noch besser werden. Das andere Beispiel waren tatsächlich nicht Ärztinnen und Ärzte, sondern medizinische Technologinnen und Technologen, also Berufsausbildungsebene. Haben wir witzigerweise in unserer Forschung festgestellt, überall, wo es um KI in der Medizin geht, ist so das Lieblingsbeispiel immer bildgebende Verfahren und Onkologie. Und dann haben wir alle immer den Arzt, die Ärztin im Kopf. Im Praxisalltag, oder im Klinikalltag sind es eigentlich die medizinischen Technologinnen und Technologen, die da im Akkord sozusagen Patientinnen richtig positionieren, was eine Kunst für sich ist. Ne, damit die Aufnahmen auch nicht schief gehen, und die auch eine erste Einschätzung der Bilder machen. Und da haben wir festgestellt, tatsächlich selbes Berufsbild, selbe Technologie, in einem Fall Diagnose, im anderen Fall Therapie, also Bestrahlung, in beiden Fällen glättet, also verschönt die KI auch die Bilder, was in der Diagnose schlecht ist. Da sagen die, wir brauchen jetzt viel länger, um zu sehen, ob da was ist. Also die Diagnose verlängert sich. Wir müssen tatsächlich die Taktung verlängern, wann der nächste Patient reinkommen kann. Im anderen Fall bei der Therapie, die sagen, es ist viel besser, wir können den Bestrahlungsbereich eindeutiger identifizieren und damit auch den Patienten schonen, weil wir weniger bestrahlen müssen. Also wir haben dieselbe Berufsgruppe, sprich selbe Qualifikation, exakt selbes Gerät vom selben Hersteller mit derselben KI innen drin. Aber dann doch mit Diagnose und Therapien unterschiedlichen Outcome der Effekte, was uns selber überrascht hat. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, wo man sehen kann, man könnte das ja so leicht heilen, weil das ja in ein Hardwaregerät, also das bildgebende Gerät sozusagen, ja alles eingebaut ist. Man könnte ja vom Hersteller sehr leicht einfach so einen Regler vorne dran machen, mit dem ich die Stärke der Glättung, die die KI in den Bildern macht, als Beschäftigte einstellen kann und für meinen Anwendungsfall passend machen kann, ne, dann hätte ich eine echte interaktive Gestaltungsmöglichkeit, ist aber nicht vorgesehen. Und in den Interviews, die wir mit der Berufsgruppe gerade führen, kam auch raus, dass die sagen, es werden immer nur die Ärztinnen und Ärzte gefragt, wenn solche Geräte entwickelt und gebaut werden. Und noch nicht mal die Ärztinnen und Ärzte, die wirklich so im Klinikalltag sind, sondern meistens die an der Uni und überwiegend in der Forschung sind. Also die eben nicht den ganzen Tag nichts anderes machen, als Bilder anzuschauen, die nimmt man dann, wenn man diesen Vergleichstest macht, ne, für die ganzen Studien, die immer wieder zeigen, ob die KI jetzt besser ist als der Onkologe oder nicht. Solche Leute genommen, aber für die Entwicklung der Geräte und was es da eigentlich braucht, nimmt man leider oft nicht die Leute aus der Praxis. Ja, typisches Beispiel, aber das hat natürlich auch eine lange Geschichte und ist gar nicht KI-typisch, dass bei der Technikentwicklung die, die es später nutzen wollen, gar nicht oder viel zu spät am Ende erst einbezogen werden. Es wiederholt sich sozusagen mal wieder.
Ja, Sie beschreiben ja sehr schön gerade dieses Tal der Tränen, wenn man eben vom Hype-Cycle ganz oben dann in die Industrialisierung geht, in die Skalierung und feststellt, ja, dieses tolle Multifunktionswerkzeug, das gibt schon einen Grund, warum es spezialisierte Werkzeuge für ganz individuelle Zwecke gibt. Gerade wenn wir im Medizinbereich bleiben, also es gibt ja wirklich Tausende von Zangen und Werkzeugen und so weiter, sehr spezialisiert für all das, was da passiert. Und diese entstehen aber, wie Sie gerade beschrieben haben, eben in diesem engen Dialog zwischen dem, der das Werkzeug baut und dem, der es anwendet. Jetzt haben wir ja da so einen gewissen Widerspruch, weil auf der einen Seite kommt diese neue Technologie über massive Skalierung nur zustande, also massiv Geld, massiv Daten. Das heißt also, nur wenige große Firmen können eigentlich diese Dinge wirklich überhaupt erstmal erzeugen, diese Foundational Models, also die Grundlagen dafür. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben sehr, sehr viele hochspezialisierte Anwendungsfälle. Wie muss denn dieser Dialog gestaltet sein zwischen denen, die jetzt sagen, ich habe ja den tollen Hammer, ja, und kann damit alles machen und in die Firmen kommen, also den Menschen, die die KI verkaufen, und den Anwendern? Was hat sich da bewährt? Also wie kommen die auf Augenhöhe, auch um ihre Themen überhaupt besprechbar zu machen?
Ja, es ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich im Moment bei KI noch schwieriger als sonst, weil wir natürlich jetzt gerade kleinere Firmen, die sich vielleicht eben, ne, die sich auch nur vielleicht einmal für einen Anbieter erstmal entscheiden können für eine bestimmte Anwendung, weil sie eben nicht sagen, ach, ich habe ja Investorengeld ohne Ende im Rücken. Die werden natürlich jetzt gerade überschwemmt von allen möglichen Startups, die immer sagen, wir haben für deine Spezialanwendung haben wir eine tolle KI gebaut. Und das gerne dann mal an einem Beispiel zeigen können, was dann aber meistens doch relativ generisch ist und eben nicht so spezifisch. Ja, jetzt könnte man sagen, wenn die gut sind und einen guten Lernprozess mit den Daten des spezifischen Unternehmens oder der spezifischen Anwendung in einem spezifischen Unternehmen, da wird es ja dann oft sehr kleinteilig, ne? Was dann auch meistens bedeutet, dass man am Ende gar nicht genug Daten hat für einen guten Lernprozess. Also das ist ja was wir auch oft sehen, dass es einfach hinten und vorne, also dass Firmen immer denken, wir haben ja da unendlich viele Daten, weil die sammeln wir ja seit 10 Jahren. Die sind aber dann oft für einen ordentlichen Lernprozess trotzdem immer noch viel zu klein. Also man unterschätzt einfach, wie viel es wirklich braucht, um mehr zu kriegen als eine Robustheit, die übers Würfeln nicht hinauskommt. Das ist natürlich eins der Probleme. Da kann man dann faktisch nichts machen. Was anderes ist, ne, jetzt angenommen, Predictive Maintenance ist so ein typisches Beispiel aus der Produktion, wo es ganz viele Anbieter gibt, die immer dieselbe Geschichte erzählen. Also Verkaufsgeschichte ist immer, ich habe da einen hochautomatisierten Prozess, ein ganz teures Ersatzteil, haben wir nicht im Lager liegen, weil es ja so teuer ist. Die KI sagt dir dann 3 Wochen vorher, es wird kaputt gehen in 3 Wochen, dann kannst du es schon mal bestellen. Und das funktioniert halt auch oft nicht. Dann habe ich zwar natürlich meistens viele Daten in so einer hochautomatisierten Anlage, die hat aber möglicherweise der Hersteller und gar nicht der Betreiber. Ja, also auch da gibt schon Unterschiede, je nachdem, wie das so genau geartet ist. Dann hat man aber oft viele Veränderungen, die es im Laufe der Jahre gab, gar nicht eingepreist. Also was weiß ich, man wechselt den Schmierstoffhersteller, die Anlage fängt an, sich anders zu verhalten, dann sind die Daten anders. In der Rückschau weiß das vielleicht der alte Instandhalter noch und sagt, ah, das war doch die Zeit, da haben wir nicht mehr dort eingekauft, sondern in China. Hatte zwar dieselbe Spezifikation des Schmiermittel, trotzdem irgendwie war es danach ein bisschen anders. Wir mussten ein bisschen nachjustieren. Naja, dann habe ich schon nicht mal dieselben Daten, ne? Also ich müsste ja all diese, und was weiß ich, wenn die 10 Jahre steht, diese automatisierte Anlage, haben sich tausend Sachen, Kleinigkeiten verändert. Die sind irgendwo in den Daten sichtbar, aber nicht systematisch. Man weiß ja gar nicht, warum jetzt hier sich leicht was verändert im Nachhinein. dann würde die KI an diesem ganzen Datenmodell lernen. Da bleiben viele Fragezeichen drin. Die kann man dann vielleicht mit den Beschäftigten und guten Annotierungsprozessen und so noch besser kriegen. Die Problematik bleibt aber, ich weiß halt am Ende nicht, wenn die KI das macht, was sie machen soll und sagt, ja, jetzt haben wir endlich den Fall, in 3 Wochen geht diese teure Extruderwelle kaputt. Bestelle ich die dann mal, glaube ich, der KI? Und was ist, wenn sie nicht kaputt geht? Dann habe ich das teure Ersatzteil jetzt doch im Lager liegen. Das sollte doch nicht passieren und so. Also, das ist, glaube ich, auch was, was wir so ein bisschen unterschätzen, dass die KI super gut ist, wenn auch nicht hundertprozentig gut, aber doch sehr überzeugend gut ist, je generischer die Themen sind. Ne? Aber sie wird umso schwieriger gut zu machen, je spezifischer die Anwendungsfälle sind. Und aus der Nummer kommen wir auch so schnell nicht raus. Deswegen muss man sich auch immer überlegen, und das finde ich eigentlich so schade, dass wir die Frage fast gar nicht mehr stellen. Für ein bestimmtes, bleib mal bei dem Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, das kann man viel leichter lösen. Ne, hätte man mit dem ERP-System, was man sicher in derselben Firma auch seit 20 Jahren hat, mal geguckt, in welchen Abständen haben wir denn diese Welle, dieses teure Ersatzteil gekauft in den letzten 10 Jahren. Okay, alle 3 Jahre vielleicht, keine Ahnung. Und wir sagen, haben wir da immer Dreischicht gefahren? Ah, nee, da hatten wir mal Kurzarbeit, deswegen hat sich da der Abstand verlängert. Könnte man jetzt mit so klassischen Business Analytics Verfahren, die die ERP-Systeme seit, weiß ich nicht, wie viel Jahren sowieso schon on board haben, aber die oft nicht genutzt wurden von den Unternehmen, hätte man auch schon rausfinden können, dass es so eine gewisse Regelmäßigkeit möglicherweise gibt für bestimmte Ersatzteilbeschaffungen. Oder man fragt einfach die Instandhalter, die wissen es meistens auch ganz gut und sagen, naja, so alle 2,5 Jahre wird die fällig, wenn wir in Volllast fahren. Ne, oder man könnte eben mit anderer Software viele Probleme dann aber robust lösen. Und das finde ich ja fast das Traurigste, dass diese Frage ja fast nicht mehr gestellt wird. Also ginge es auch mit klassischer hardvercodeter Software vielleicht sogar schlanker, kostengünstiger, sehr spezifisch, weil wir ja möglicherweise, weil es so spezifisch ist, über die Zusammenhänge in diesem spezifischen Kontext ja ganz gut Bescheid wissen. Den können wir in der klassischen Software ja auch sehr gut sagen. Und dann ist es aber auch robuster drin, während, sage ich es der KI, hat sie es halt übermorgen wieder zur Hälfte vergessen oder mit was anderem verwechselt und so weiter. Kann ich mir in solchen Kontexten schlicht nicht leisten, ne, solche Unsicherheiten.
Da schlägt ja mein Statistikerherz höher, wenn ich dir zuhöre, weil das natürlich auch unsere Erfahrung oft ist. Also wenn wir mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten, Daten von Menschen, aber eigentlich das gleiche Problem, dass wir feststellen, die Tür öffnet sich, wenn man sagt, man macht jetzt was mit KI, aber
Ja.
dann in der Praxis ist viel mit Datenmanagement und
Ja,
Standardverfahren zu
genau.
tun hat. Also die generative KI da gar nicht unbedingt zum Einsatz kommt oder kommen muss. Aber ich denke mir, okay, kein Problem, ja. Wenn das halt das Thema ist, mit dem ich die Bereitschaft bekomme,
Genau.
überhaupt was mit den Daten zu tun, dann
Ja.
nehme ich, kann ich das
Genau.
gerne umtaufen, ne?
Ich meine, das ist, glaube ich, auch so eine ongoing Story, die man immer wieder beobachten kann. Wir hatten ja diese 10 Jahre Industrie 4.0-Diskurs, da war ich auch sehr beteiligt, forschungsmäßig. Und in ganz vielen Firmen haben oft in den Interviews, die wir geführt haben, die Produktionsleiter meistens gesagt, na ja, eine bestimmte Technik versuche ich eigentlich seit 3 Jahren durchzusetzen, dass wir die anschaffen. Jetzt schreibe ich einfach Industrie 4.0 oben drüber und zack, kriege ich auf einmal das Geld. Und die Investition ist freigegeben. Und es ist eigentlich Technik, die gibt schon seit 5 Jahren, und hat mit Industrie 4.0 oder dem Narrativ dazu gar nicht so viel zu tun. Aber wenn ich das oben drüber schreibe, geht's auf einmal. Ne, das ist, glaube ich, bei KI eben manchmal auch hilfreich. Wir sagen, wir machen jetzt was mit KI. Ja, dann haben wir Geld fürs Projekt.
Ja, das zieht sich natürlich alles durch. Und früher hieß KI auch mal Machine Learning oder andere mit mathematischen Methoden. Genau, aber wenn wir jetzt mal schauen, was passiert in den Firmen. Also erstmal haben wir dieses vielleicht zu große Narrativ und das geht dann nochmal weiter, weil dann kommt die Superintelligenz und so weiter. Die soll ja gleich vor der Tür stehen, wobei keiner der Forschenden versteht, wie das funktionieren soll aktuell. Aber mal schauen. Wir werden sehen. Die Realität in den Firmen ist aber zunächst mal so, da kommen tatsächlich neue Tools oder auch neue Agenten, also neue Mitarbeitende so an die Seite hingestellt. Welche neuen Rollen und welche neuen Jobs gibt es denn jetzt, wenn man hier zusammenarbeiten möchte? Wir haben ja immer erlebt, dass eine technologische Veränderung auch eben eine organisationale Veränderung mit sich brachte. Es sind neue Dinge entstanden, man muss hier neue Sachen regeln. Welche Jobprofile werden wir denn in der nahen Zukunft sehen in den Firmen? Ja? Was müssen wir neu erfinden? Brauchen wir den KI Motivationstrainer und den?
Ja, also sag mal so, es gibt natürlich jetzt für so Einführungsprozesse oder so, was in vielen Firmen gerade läuft, dass man die Leute meint, denen überhaupt die KI mal schmackhaft machen zu müssen, und dann macht man schicke Veranstaltungen im Unternehmen, also in den großen Unternehmen, die sich sowas leisten können, und holt sich einen KI-Evangelisten, auch so Leute wie mich, die dann irgendwie erklären, was das eigentlich ist, und das ist eine super Veranstaltung und dann dürfen die alle damit rumprobieren. Das ist schon fast wieder ein Auslaufmodell, weil das ist mittlerweile ein bisschen Eulen nach Athen tragen, ne? Vor 1,5 Jahren hat es noch ganz gut funktioniert, auch als Geschäftsmodell für Berater, Beratungsunternehmen. Jetzt sagen die Leute natürlich, ja, das mache ich doch schon alles zu Hause, was erzählst du mir hier? Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ich habe mit einem anderen Forscher zusammen, haben wir mal Paper geschrieben, wo wir versucht haben, man zu argumentieren, man darf nicht nur den Human in the Loop lassen, also man muss nicht nur den Menschen mit drin lassen im System und darauf achten bei der Gestaltung und Einführung von KI. Man muss auch die Organisation mitdenken. Und das ist was, was wir im Moment in der Forschung fast gar nicht sehen. Würde man das aber machen, dann würden sich diese Fragen stellen, die Sie gerade aufgeworfen haben, die total spannend sind. Weil im Moment ist es so, dass meistens entweder näher an der IT-Ecke im Unternehmen angesiedelt oder eher näher an den Change-Prozessen oder beides, ne, und sogar in Konkurrenz zueinander intern, gibt es ganz viel Aufwände für in Richtung Einführung. Und Projekte anstoßen und bis zum Proof of Concept kommen und dann wieder einebnen und so. Aber es gibt praktisch diese Prozesse, die man bräuchte, die dann erst anfangen, wenn ich sage, ich habe den Proof of Concept, wir gehen noch einen Schritt weiter, wir bauen das wirklich so weit, dass es ein echter Kollege im Arbeitsprozess wird. Erst dann stellt sich ja wirklich die Frage, was heißt denn das jetzt für bestimmte, ändern wir Abläufe, ändern wir Entscheidungsebenen, braucht es ein, keine Ahnung, ich glaube immer, man bräuchte sowas wie ein dauerhaftes Qualitätsmonitoring, weil die KI kann ja aus unterschiedlichsten Gründen im Laufe der Zeit auch wieder schlechter werden. Selbst wenn sie mal gut war, kann sie wieder schlechter werden. Das müsste man ja irgendwie monitoren und dann ja Gegenstrategien entwickeln oder so. Dafür bräuchte es auch Rollen im Unternehmen, und also da, wo wir forschen, wird noch nicht mal in die Richtung gedacht. Man denkt praktisch, und das, glaube ich, kommt halt von der Erfahrung von IT-Tools der letzten Jahrzehnte, da war immer der Einführungsprozess das große Ding. Und wenn man das mal gewuppt hatte, dann wusste man, ja, da läuft immer noch das eine oder andere nicht ganz rund, aber so im Großen und Ganzen funktioniert es jetzt. Und die Menschen, die sich da flankierend in dieser Einführungsphase mit drum gekümmert haben, die stürzen sich jetzt auf die nächste Implementierung von was anderem in einer anderen Abteilung. Und das, glaube ich, geht bei KI nicht auf. Also eigentlich brauche ich bei KI ein dauerhaftes Draufschauen. Und wer soll das eigentlich machen? Mit welchen Methoden? Das ist auch nicht so einfach, weil ob die zum Beispiel wirklich anfängt, schlechter zu werden, können ja fast nur die Leute aus dem Bereich, die sie nutzen, beurteilen. Die haben dann aber vielleicht nur so ein Gefühl von, ja, irgendwie muss ich jetzt dreimal am Tag nachfragen. Früher hat es eigentlich fast 3 Wochen lang gestimmt und jetzt muss ich immer mehr mit der KI mich betteln, damit ich endlich das richtige Ergebnis rauskriege. Aber das ist ja nicht so leicht messbar. Da müsste man sich was einfallen lassen, ob und wie man es messen will und was man dann da vor allem macht, wenn es dann schlechter wird. Ab wann wird es ein Thema, wo man Geld in die Hand nimmt und so. Und das sind ja alles organisationale Entscheidungen, an denen dann irgendwann auch Rollen hängen würden. Aber dafür muss man überhaupt mal sehen, die Organisation spielt auch eine Rolle und nicht nur der einzelne Mensch mit der KI. Das ist aber die hauptsächliche Perspektive im Moment. Solange wir von der nicht wegkommen, traue ich mir auch keine Antwort auf die Frage zu geben, welche neuen Rollen sind es, weil wir müssen eigentlich diese organisationale Ebene überhaupt erstmal richtig in den Blick nehmen.
Sabine, du berätst ja auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in verschiedensten Funktionen oder auf verschiedenen Ebenen. Wenn du, also was du gerade beschrieben hast, ist ja ein besserer Blick auf eine Organisation oder eine Firma intern. Wenn wir das jetzt hoch rauszoomen auf die Arbeitsmarktebene, was siehst du denn da notwendig an neuen Daten oder neuem Blick auf die Arbeitswelt? Ich
Ja.
meine,
Ja, da berate ich zwar Ministerien, nicht nur das BMAS, immer wieder in unterschiedlichsten Rollen, wie du gesagt hast, aber Beratung ist ja das eine, ob einem jemand zuhört, ist das andere, also ob daraus was folgt. Weil das, was ich jetzt gleich sagen werde, das sage ich schon seit Jahren, also in der ganzen, also eigentlich als die aktuelle Digitalisierungsdebatte so mit Industrie 4.0 und so losging, und eigentlich habe ich das schon zu Web 2.0 und Enterprise 2.0 Zeiten, manche Ältere werden sich noch an die Begriffe erinnern können, auch schon gesagt. Weil was wir ja immer tun, ist, dass wir versuchen, diese Arbeitsmarkteffekte mit Arbeitsmarktdaten zu erfassen, die aber ja immer abbilden, was die Vergangenheit ist. Ne? Auch was die Berufsschneidungen und Tätigkeitsschneidungen angehen. Die sind schon lange nicht mehr aktuell. Die kann man aber nicht gut aktualisieren, weil man sonst überhaupt keine Zeitreihenvergleiche mehr machen kann. Ne? Auch die Branchenschneidungen sind uralt und da hat sich so viel verändert. Die müsste man eigentlich auch neu denken. Und das wird natürlich immer dramatischer, je schneller Wandel passiert und je schneller dann entstehen neue Rollen. Das sind ja aber weder Berufe noch in der Arbeitsmarktstatistiklogik sind es auch keine Tätigkeiten, die schon irgendwie eine Nummer hätten. Das heißt, die werden dann halt irgendwo zugeordnet, die kriegt man gar nicht gefasst. Deswegen stürzen sich ja jetzt alle auf die Analyse von Stellenanzeigen mit KI ausgewertet. Es hilft aber auch nicht weiter, weil wir natürlich aus vielen Gründen wissen, dass zwischen dem, was in der Stellenanzeige drinsteht und dem, was wirklich gebraucht wird, aus unterschiedlichsten Gründen auch ein Gap ist. Ja, also da steht oft mehr KI drin, weil man sich irgendwie als modernes Unternehmen zeigen will, als dann der Arbeitsplatz wirklich erfordert und so. Deswegen, was wir eigentlich bräuchten, ist, wir machen ja jetzt sehr viel Forschung, wo wir in die Unternehmen reingehen und versuchen, wirklich am Arbeitsplatz im Gespräch mit den Leuten zu verstehen, was ändert sich denn wirklich? Also jenseits des Narrativs. Was hat sich wirklich verändert? Was machst du nicht mehr, weil es jetzt wirklich die KI kann? Gibt es aber vielleicht andere Tätigkeiten, die jetzt neu entstanden sind, weil irgendwas mit KI gemacht wird? Das muss man sehr qualitativ erforschen auf der Arbeitsebene. Dann hat man hoffentlich ein paar klarere Indikatoren für das, was man fragen kann auf der aggregierten statistischen Ebene. Bis das in die Arbeitsmarktstatistik eingeht, aus vielen Gründen vergehen da wahrscheinlich 3 Generationen. Das ist wirklich ein Problem. Wir können natürlich das ganz Neue mit den klassischen Methoden, die wir da haben, nicht gut messen. Und leider helfen auch die ganz vielen Ansätze mit diesen Stellenanzeigenauswertungen nur bedingt, weil das sehen wir ja auch nur, wenn jemand neu eingestellt wird. Aus welchen Gründen sehen wir auch oft nicht, ne? Also wird die Person neu eingestellt, weil die KI was verändert hat und ich jetzt diesen Job brauche, den ich vorher nicht gebraucht habe. Oder wird die Person eingestellt, weil jemand in Rente gegangen ist oder weil ich mein Geschäftsmodell ausweite und mehr Leute brauche. Das sehe ich ja der Stellenanzeige nicht an. Also insofern alles schwierig. Wir müssten schon sehr genau hinschauen. Wir versuchen das gerade am BDT, haben wir jetzt gerade angefangen. Wir wollen für Softwareentwickler tatsächlich mit qualitativ und quantitativ das mal sehr genau erfragen, was jetzt wirklich damit gemacht wird. Und haben jetzt gerade, wir sind noch ganz am Anfang, wir haben jetzt gerade mal den Forschungsstand gescannt und mal so geguckt, was es denn bislang an Befragungen gibt. Es gibt zwar unendlich viele Befragungen zu, wie wird KI in der Softwareentwicklung verwendet, aber die sind erstaunlich unkonkret, wenn man sich die genau anschaut. Also die gehen ganz selten auf so eine sehr konkrete Ebene. Ja, also im besten Fall fragen die halt einmal, machst du damit Debugging, Testing, Dokumentation? So, ja, das hilft schon, aber wir wollen da eigentlich noch mal tiefer gehen, weil man, glaube ich, dann erst in Richtung dieser Antworten kommt, die Sie gerade gefragt haben. Und dann muss man sich immer noch klar machen, wir sind immer noch in einem Prozess, wo da vieles neu ist. Das heißt, vieles, was wir jetzt sehen werden, ist vielleicht in 2 Jahren schon wieder kalter Kaffee, ne, weil die KI sich verändert hat. Ich bin mir zum Beispiel sehr, sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder wegkommen werden von solchen Tools, wie wir sie jetzt haben, die scheinbar für alles benutzbar sind, sondern für zumindest spezifische fachliche Anwendungen klassische Software kriegen, ne, wo ich einerseits tatsächlich KI habe, die auch an Daten dynamisch weiterlernt und mit der ich vor allem auch sprachlich interagieren kann und wo ich aber andererseits auch Dinge hart vercoded drin habe, die einfach klar sind und bekannt sind und die KI sozusagen auch nicht mehr neu lernen muss, weil wir sie alle schon wissen und weil sie in diesem Fachgebiet sozusagen State of the Art sind. Das ist ja auch albern, dass wir die KI ständig Dinge lernen lassen, die wir schon wissen, also die eindeutig sind. Ne? Also das ist, da
Ja.
denke ich, wird was zusammenwachsen. Und wenn das passiert, wird möglicherweise die Nutzung von KI in 5 oder 10 Jahren sich gar nicht mehr wie KI anfühlen, sondern ich habe einfach bessere Software, mit der ich mehr machen kann, als ich es bislang tun konnte. Und eine robustere Software, als wenn ich es nur mit KI machen würde.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr euch überfordert fühlt mit dem Einsatz von KI in eurer Arbeitswelt, die Forschung ist es aktuell auch gerade so ein bisschen. Also es ist alles wahnsinnig schnell in Bewegung. Und wir müssen uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen, so interpretiere ich das jetzt mal, wie wir das dann von diesem naiven Glauben, wow, ich habe jetzt alles Wissen dieser Welt hier auf meinem Laptop, so weit verstehen und beherrschbar machen, dass wir tatsächlich Dinge dann auch sicher und effizient in der Arbeitswelt umsetzen können. Wenn ich jetzt in die Arbeitswelt mal reinschaue, was wäre denn so dieser ganz pragmatische Aufruf an Menschen, die da draußen jetzt in ihrem Fachbereich sind, sich natürlich schon mal mit dem Thema so weit beschäftigt haben, dass sie natürlich darüber sprechen. Aber wie geht man dieses Thema denn auf eine gute Weise an? Was würden Sie empfehlen?
Also ich glaube, das Beste ist immer, zum einen müssen die Leute natürlich schon selber erste KI-Erfahrungen gesammelt haben. Da muss man sich jetzt schon nicht mehr so viel Sorgen machen. Aber wenn das passiert ist, dann wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn man aus Unternehmenssicht, ich kenne auch Unternehmen, wo das so passiert ist, wo wirklich von oben gesagt wird, probiert's aus, überlegt mal, ob in eurem Bereich KI für irgendwas für euch hilfreich sein könnte und ihr kriegt dafür Zeitressourcen, es auszuprobieren, bis zum gewissen Grad natürlich, aber wenigstens mal, um so ein Gefühl zu kriegen, könnte es da helfen. Und wenn ihr so weit seid, dass ihr sagt, ah, wir hätten hier eine Idee, dann sagt uns das und dann schauen wir uns das an und dann entscheiden wir, ob wir da ein richtiges Projekt draus machen. Also dieser Bottom-up Prozess ist, glaube ich, gerade bei KI ganz, ganz sinnvoll, um nicht nur so Showprojekte am Ende zu haben, die man eben top-down sich gedacht hat, weil man es, ne, der klassische Weg ist immer, wo haben wir viele Daten, da muss es doch sich lohnen. Und dann lohnt sich's halt doch oft nicht aus unterschiedlichsten Gründen, sondern eher zu fragen, wo können wir denn mit KI ein Problem lösen? Ein Überlastungsproblem, ich habe hier viel Arbeit auf meinem Tisch, die sollte eigentlich jemand anders machen, aber diese andere Person gibt's nicht. Wo ein Problem? Also irgendwo, wo ich vorher schon eine Idee habe, da könnte uns das was helfen oder es macht mir Dinge sichtbar. Was weiß ich, kann meinen Markt besser verstehen, tiefergehender verstehen, neue Entwicklungen im Markt verstehen, was auch immer. Aber dass ich erst eine Idee habe, wofür will ich es denn wirklich verwenden und dann ausprobiere, ob das in der Richtung gehen könnte, dann muss halt die Firma die Zeit, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die Leute alle genug zu tun haben oder viel zu viel zu tun haben. Und sie müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, sprich, die Leute müssen dann einen ordentlichen Zugang zu den KI-Tools haben, wo eben dann nicht irgendwelche Firmendaten nach außen wandern, wo sie nicht hin sollen und so weiter, damit es nicht U-Boot-Projekte sind, wo genau sowas passiert, weil die Leute probieren es natürlich jetzt eh aus, ne? Wenn sie sich für ihren eigenen Arbeitsplatz Entlastung schaffen wollen. Wir wissen ja seit vielen Jahren aus der Forschung und auch den Krankenkassendaten, also mit richtig harten Daten, dass die Überlastung gerade bei Hochqualifizierten zugenommen hat und zugenommen hat und zugenommen hat. Also da gibt es natürlich Das sind eh die Leute, die im Normalfall den ganzen Tag am Rechner sitzen, möglicherweise sogar die Rechte haben, selber zu entscheiden, welche Software sie so installieren auf dem Rechner. Bei ganz großen Firmen haben sie das auch nicht, aber dann haben sie vielleicht ihren privaten Laptop nebendran stehen oder so. Alles Dinge, die wir in der Forschung finden. Das ist natürlich besser zu sagen, dann machen wir es offen und es gibt für euch die und die Tools. Die dürft ihr nutzen, probiert die aus. Die haben wir vielleicht auf eigenen Servern installiert oder anderweitig abgesichert. Aber bottom-up ist, glaube ich, die beste Lösung im Moment, so anzufangen.
Ja, das ist so ein, am Ende des Gesprächs, das aufgezeigt hat, wie komplex dieses Themenfeld auch ist. Einfach ja auch ein Aufruf, offen zu bleiben und sich in dieses Themenfeld reinzubewegen. Das, was Sie gerade schön beschrieben haben, ist eine Demokratisierung. Also es ist zum ersten Mal möglich, dass sich jeder eigentlich mit Themen beschäftigen kann, die vorher immer in der Hoheit der IT oder von dem Legal oder und so weiter von Experten waren. Und jetzt kann ich heute selber mir dieses Wissen so weit aneignen, dass ich darüber diskutieren kann und es besprechbar machen kann. Vielen Dank für diesen Aufruf. Es bleibt kompliziert. Wunderbar, so ist das Leben. Das ist aber auch vielleicht eine gute Botschaft, dass eben dieses Narrativ von, da kommt jetzt ein Tech-Gigant und der schwemmt alles weg, der spült alles weg mit seiner KI, dass dieses Narrativ vielleicht nicht ganz so funktionieren wird. Es braucht Menschen und Expertinnen und Experten, die genau verstehen, was sie tun. Und die wird es auch in Zukunft weiter brauchen. Und lass uns darauf freuen, dass wir wirklich Werkzeug in der Hand bekommen, wo wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die wirklich Spaß machen.
Ja, hoffentlich.
Danke, Sabine, für den Einblick.
Ja, danke für die spannenden Fragen. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Every code and data. Join the journey along. Digital